Folge 11 des Kiez und Schnauze Podcasts. Ich bin Julian, ich vertrete heute meine lieben Kolleginnen Mona und Felina. Ich wohne seit 3 Jahren in Berlin, ich bin aus München hergezogen und habe deshalb vielleicht auch nochmal so einen anderen Blick auf diese Stadt, was die Kreativität angeht, weil ich von außen komme und weiß, dass es in München zum Beispiel überhaupt nicht so ist wie in Berlin und darum geht's heute auch. Berlin als Kreativhochburg, Mekka für Künstlerinnen und Kunstliebende, das heute ist unser Thema. Wir haben vorab auch euch schon mal gefragt, was sind denn so eure Lieblingskunst-Hotspots in Berlin? Und Lara hat das geantwortet.
Mein absoluter Lieblingskunstspot in Berlin ist auf jeden Fall das Urban Nation Museum in Schöneberg. Ich liebe die Idee, dass Street Art auch so einen fest installierten Ort findet und die haben dort einfach immer ganz tolle wechselnde Ausstellungen und kommen aber halt trotzdem noch so von der Straße und ist ein super niedrigschwelliges Angebot und eine Einladung, glaube ich, an alle Menschen, vielleicht auch Straßenkunst mal in einem anderen Rahmen zu sehen.
Absolut. Wir reden auch heute über Hoch- und Popkultur. Berlin kann nämlich beides. Und deshalb haben wir Vincent, auch ein Hörer dieses Podcasts, gefragt, was denn Berlin so als Kreativhochburg besonders macht.
Darüber habe ich mal mit einem bekannten Galeristen an der Potsdamer Straße geredet. Der sagte mir, er hatte vorher in New York als Galerist gearbeitet und war tatsächlich in seinem Schaffen relativ unfrei, weil er wegen der hohen Mietpreise der Galerien das ausstellen musste, was sich verkauft. Und er sagte mir, diesen Druck hat er in Berlin gar nicht und kann sozusagen das ausstellen, was er möchte und was natürlich dazu führt, dass die Kunstfreiheit gesichert ist.
Auch deshalb ist natürlich Berlin eine Kreativhochburg. Darum geht's heute in diesem Podcast mit 3 besonderen Gästen, die ich euch gleich vorstelle.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Und die erste Gästin des Tages ist eine, die aktiv am Kunstprozess in Berlin teilnimmt. Es ist nämlich die Streetart-Künstlerin Gita Kurt-Pur. Sie gestaltet Murals in ganz Berlin. Das sind Kunstwerke auf Fassaden, die ihr zur Verfügung gestellt werden, damit sie da ihre Kunst verrichten kann, um das Stadtbild auch ein Stück weit schöner zu machen. Gita, die mal diesen tollen Satz gesagt hat, jeder sieht in einem Bild etwas anderes. Das ist gut und wichtig, weil jeder eine andere Emotion und einen anderen Standpunkt mitbringt. Kunst liegt im Auge des Betrachters und ich freue mich, wenn meine Kunst bewegt. Und ich freue mich jetzt, dass du da bist. Hallo Gita.
Ja, hallo.
Gita, du kommst ja aus dem Make-up-Bereich, du hast Menschen geschminkt und bist dann eben so zum Street Art gekommen. Kannst du mal erzählen, wie das zum ersten Mal für dich war, als so ein Mural, also für alle, die das nicht wissen, das sind eine Hausfassade, die da zum Gestalten zur Verfügung gestellt wird. Wie warst du da nervös? Weil es ist ja riesig, das kannst du ja nicht üben, einfach auf so einer Leinwand. Wie bist du da rangegangen?
Oh Gott. Ich kann mich genau erinnern, mir wurde gesagt, ja, hast du Lust, eine Hauswand zu bemalen? Sagte ich, ja. Hab mir das dann vor Ort angeschaut und das war eine 25 Meter Hauswand mit 8 Stockwerken. Mhm. Und ich stand davor und habe mir gedacht, oh Gott, was hast du dir da bloß angetan? Weil ich in dieser Dimension vorher noch nie gemalt habe und noch nie was mit Sprühdosen zu tun hatte. Dann bin ich nach Hause und habe gesagt, okay, egal wie viel Angst du hast, du musst es überwinden, weil nur dadurch wirst du wachsen. Mhm. Und ich habe tatsächlich die Wand innerhalb von einer Woche bemalt und auch alles Freestyle. Also ich konnte, es war voll verplant, ich konnte nicht weiter als 2 Meter hoch sehen, nicht runter. Und dann war das wie so ein Überraschungseffekt für mich, genauso als es entrüstet worden ist. Und ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen und auch das Vertrauen in mir selbst verstärkt quasi.
Das ist ja auch so ein Leitspruch von dir, ne? Sei mutig einfach.
Richtig.
Und kannst du nochmal ganz genau sagen, wie der Sprung gegangen ist vom Make-up-Artist dann zu einer bildenden Künstlerin?
Ich habe jahrelang als Make-up-Artist gearbeitet, war auch erfolgreich damit, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, bis ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich parallel gemalt habe und es mir sehr oberflächlich vorkam. Mhm. Also mir hat die Tiefe gefehlt und das habe ich in meiner Kunst gefunden auch. Und ja, von einem Tag zum anderen habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss damit. Jetzt werde ich mich komplett der Kunst widmen und meine Energie da reinsetzen und mich entfalten.
Ich bin auch gerade wieder mit der U-Bahn gefahren, so am Gleisdreieck, diese riesengroßen Graffitis an den Hauswänden, die wirklich atemberaubend toll aussehen. Würdest du sagen, es ist wirklich in Deutschland auf alle Fälle, aber auch vielleicht europaweit einzigartig, wie das auch in Berlin gefördert wird?
Ich denke auf jeden Fall, weil Berlin Hauptstadt ist und durch die Kunst, die du auf den Straßen siehst, leben sich ja die Leute irgendwo aus. Mhm. Ne? Und das zeigt, wie vielfältig Berlin auch ist und wie offen.
Das macht vermutlich auch Berlin so attraktiv für KünstlerInnen.
Absolut.
Gibt es in Berlin irgendein Gebäude, das du künstlerisch nochmal gestalten willst, wo du mit deinem Blick drüber gehst und sagst, boah, das ist so toll, da will ich unbedingt mal ein Mural drauf machen?
Ich habe in diesem Jahr den Fernsehturm beim Festival of Lights bespielen können, mhm, mit meiner Kunst. Und was toll wäre natürlich, als Wahrzeichen von Berlin auch den Brandenburger Tor vielleicht, mhm, zu bemalen.
Verstehe. Jetzt gibt's ja aber schon 8 Häuser, Fassaden, die von dir gestaltet wurden. Gehst du da manchmal vorbei und denkst dir, ah, da vielleicht noch mal irgendwo was anderes machen oder?
Nein, das Gefühl habe ich nicht, dass ich da was ändern will, weil, mhm, ich glaube, zu dem Moment habe ich genau das gefühlt für diese Gegend und finde das genau richtig.
Mhm. Und gibt's was an der Berliner Kunstszene, von dem du dir wünschen würdest, dass es sich verändert? Also siehst du irgendwo grundlegend ein Problem?
Problem würde ich nicht sagen, aber was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel, dass die Galerien offener sind.
Mhm.
Es gibt viele Künstler, die einfach eine künstlerische Ader haben, vielleicht nicht studiert haben, so wie ich,
mhm,
und nicht vor den Kopf gestoßen werden und sagen, okay, du bist jetzt keine studierende Künstlerin oder bildende Künstlerin, und dann sozusagen die Türen verschließen.
Du arbeitest oder hast in dem letzten Mural so eine Woche gearbeitet. Was war so das Längste, wo du an einem Projekt gearbeitet hast?
Bei den Murals habe ich jetzt im Sommer 4 Hauswände in einer Straße in Reinickendorf gemalt.
Mhm.
Und für jeden habe ich circa eine Woche, außer bei einem, der war wirklich schwer, da habe ich 10 Tage gebraucht, dafür habe ich bei dem anderen 5 Tage gebraucht.
Du lässt dich bei deiner Kunst immer sehr von Emotionen einfach leiten. Jetzt leben wir gerade in einer Zeit, die nicht sehr einfach ist. Ich kann nur von mir sprechen, wo ich nicht selten negative Emotionen einfach habe, wenn ich die Tagesschau schaue oder wenn ich über das Weltgeschehen aktuell nachdenke. Müsstest du dann eigentlich im Rückschluss nicht nur dann depressive Kunst gerade machen, weil die Zeit so ekelhaft ist? Oder sagst du, nee, eigentlich muss man genau jetzt in der Zeit was Hoffendes geben in der Kunst?
Also was ich mache, wenn ich merke, dass es mich sehr bewegt, versuche ich das zu meiden.
Mhm.
Ich schotte mich so ein bisschen ab, muss ich dazu sagen, weil es mich zu sehr bewegt oder mich zu sehr berührt, was da gerade in der Welt passiert, sei es jetzt mit der Ukraine oder mit dem Iran, mit den Menschen. Ich verstecke mich nicht davor, aber ich inhaliere auch nicht alles. Klar, natürlich kann man da gerade sehr viel kreieren und sagen, aber in welche Richtung geht das? Und für mich ist es so, ich möchte mit mir eine ruhige, entspannte Atmosphäre schaffen für mich selber, damit mein Kopf einfach nicht zu belastet wird von so viel Negativität.
Und dann hast du eine positive Emotion und überträgst die dann auf die Wand?
Absolut.
Berlin ist zweifelsfrei die Kreativhochburg in Deutschland. Wie würdest du sagen, steht Berlin im internationalen Vergleich da?
Ich glaube, dass Berlin schon sehr viel erreicht hat, auch gerade mit der Szene, dass die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich glaube, es ist vergleichbar wie mit allen anderen Ländern auch. Mhm. Natürlich jetzt New York etc. sind dann natürlich die Vorreiter, aber Berlin ist auf jeden Fall an einem guten Punkt und ja.
Danke dir.
Danke dir.
So, jetzt will ich aber noch unsere 2 Männer hier mit in die Gesprächsrunde nehmen. Das ist zum einen Dr. Michael Brey und zum anderen André Kraft. Ich grüße euch. Wir haben uns vor dem Podcast auf das Du geeinigt, deshalb werden wir jetzt auch mit dem Du weitermachen. Dr. Michael Brey, du bist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Berliner Leben, die wiederum sind Initiator des Urban Nation Museums. Willst du mir ganz kurz erklären, wofür die beiden stehen?
Das mache ich gerne. Die Stiftung Berliner Leben ist eine Initiative der GEWOBAG AG und kümmert sich primär um das Thema Teilhabe und Chancengerechtigkeit in der Quartiersentwicklung.
Mhm.
Und ein Teil dieser Initiative ist das Urban Nation Museum, welches einen kulturellen Bildungsauftrag hat, aber auch in das Quartier selbst hineinwirkt. Aber ich denke, darüber werden wir gleich nochmal etwas ausführlicher sprechen.
Das machen wir. Urban Nation hat ja auch den Auftrag, quasi den Austausch zu fördern. Und ihr holt auch immer Künstlerinnen nach Berlin, und dass die dann Murals machen. Das heißt, da werden Häuserfassaden quasi gestaltet. Ich hatte hier im Podcast Gita Kurtpur, die macht es auch, dass sie so Murals macht. Warum ist Berlin da so groß? Ich komme aus München nämlich, und da gilt schon als Urban Art, wenn um Glockenbachviertel jemand illegal Graffiti gesprüht hat. Warum ist es in Berlin so anders? Da werden ja richtig große Fassaden auch zur Verfügung gestellt für Kunst.
Die Haltung ist einfach eine andere. Wir haben jetzt seit 2013 etwa 50 Murals in Berlin gemacht.
Mhm.
Wir nennen das One Wall. Es hat zum einen natürlich den Anspruch, künstlerisch in Berlin zu wirken. Berlin ist eine ungeheure schnelle Stadt, eine hippe Stadt. Hier macht Kultur Spaß, und hier kann man, glaube ich, mit den Murals eine ganze Menge erreichen im Sinne einer gesellschaftspolitischen Diskussion. Und dann wollen wir natürlich auch den Künstlern die Möglichkeit geben, zu arbeiten. Und hier ist die Offenheit.
Genau, die Akzeptanz, finde ich, auch ist viel größer da als in München, wo man sich darüber aufregt. Hier ist es einfach, gehört zum Stadtbild dazu und ist richtig schön. André Kraft, du bist von der Komischen Oper. Du bist da zuständig für Kommunikation und Diversity. Du bist der Co-Leiter. Komische Oper, jemand, der nicht so der klassische Operngänger ist, der stellt sich unter diesem Namen erstmal vor, dass da eigentlich nur lustige und komödiantische Sachen aufgeführt werden. Aber so ganz ist es ja nicht. Der Name geht auf was anderes zurück.
Genau, das ist eine Genrebezeichnung. Es geht auf das französische Opéra Comique zurück, zeichnete eigentlich die Spieloper. Und tatsächlich hat damals Walter Felsenstein, als er dieses Haus gegründet hat, 1947, vor 75 Jahren, wir feiern jetzt am 23. Dezember und am 75. gesagt, ich möchte ein Opernhaus für die Stadt machen, für die Stadtbevölkerung. Und deswegen war das eigentlich ein sehr guter Titel, weil diese Spieloper tatsächlich auch sich abhob immer schon von der Grand Opera, die sozusagen zum Feiern von Majestäten, großen Hochzeiten und internationalen Anlässen immer genutzt wurde. Also da hat man sich präsentiert als Staat oder als König oder so. Und die Spieloper sozusagen hat sich immer schon ans Volk gerichtet.
Berlin ist ja auch einzigartig deshalb, weil es drei große Opernhäuser einfach in der Stadt gibt. Wie ist da der Austausch bei euch dreien? Ist man da, schaut man da eher mit Konkurrenz aufeinander oder ist es so, hey, wir sitzen eigentlich alle im gleichen Kulturboot und wir alle wollen, dass diese Kunst mehrheitlich gesehen wird?
Also erstmal, Berlin ist tatsächlich einzigartig. Wir streiten uns so ein bisschen mit New York, London und Paris darum, was nun die Opernhauptstadt der Welt ist. Interessant kann man sagen, weil Oper ist, glaube ich, in der ganzen Welt kaum vorstellbar ohne das Repertoiresystem, das es in Deutschland gibt. Also man muss sich das so vorstellen, was der Regenwald, der im Amazonas für das Weltklima ist, das ist die Opernlandschaft in Deutschland für das Opernklima in der ganzen Welt. Und insofern ist es toll, dass wir diesen Reichtum haben, geerbt durch die Teilung der Stadt. Geerbt haben und dass jedes Haus so ein bisschen sein Profil unterschiedlich gestalten kann. Wie gesagt, wir sind schon als Volksoper gegründet worden. Die Staatsoper hat dieses Staatstragende schon und Repräsentative vielleicht mehr im Namen und versuchen uns da gegenseitig abzustimmen. Wir gehören zu einer Stiftung, das heißt, dass wir auch die Spielpläne untereinander abstimmen. Also es spielt nicht jeden Tag jeder dieselbe Oper. Es gibt sogenanntes Kernrepertoire, wo man sagt, okay, diesen Titel, also die Zauberflöte, die dürfen wir alle spielen, nicht am selben Tag, aber in derselben Spielzeit. Und es gibt andere Titel im Randrepertoire, wo man weiß, da gibt es nicht so viel Zuschauerinnen, die das vielleicht sehen möchten. Da entscheidet man sich dann und sagt, in dieser Spielzeit spielt nur eins von den drei Häusern diesen Titel, also Schlaue Füchslein zum Beispiel, würde man nur in einem Haus spielen. Also wir sind sehr eng miteinander im Kontakt und im Austausch.
Ich will euch beide mal mit ins Boot holen. Du hast es auch gerade angesprochen, geerbt von den zwei Systemen. Das eine ist dann zusammengebrochen. Das ist ja auch wirklich einzigartig, dass vor über 30 Jahren die Stadt einfach noch geteilt war. Dann ist die Mauer gefallen und dann hat sich ja auch so ein gewisses Vakuum gebildet. Also mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich darüber spreche, die in der Zeit schon aktiv waren, die sagen, das war ein richtiges Mekka, weil da ist einfach so viel entstanden, Häuser konnten besetzt werden, es war alles so günstig, Menschen aus der ganzen Welt, Künstler sind nach Berlin gekommen, weil einfach da was entstanden ist. Profitiert die Stadt immer noch davon?
Auf jeden Fall. Kaum eine Stadt in der Welt hat so viele Menschen aus so vielen Nationen, die in dieser Stadt leben, wie Berlin. Und Berlin gilt schon immer als eine sehr weltoffene Stadt, in der jeder so sein kann, wie er will. Also live and let live, nicht die, live and let live. Und ich glaube, das ist einfach der Nährboden, auf dem das alles stattfindet. Und insofern, ja, ich glaube, die Bevölkerung dieser Stadt ist ein großer Segen für alle Künstlerinnen, die hierher kommen.
Dennoch hat man ja auch, also ich bin jetzt erst seit 3 Jahren in Berlin und ich habe jetzt natürlich auch durch die Inflation und durch Corona, aber auch ich habe jetzt schon mitbekommen, in diesen letzten 3 Jahren, wie teuer die Stadt mit uns auch wird. Habt ihr da beide Angst, dass vielleicht Berlin so ein zweites London wird, wo es dann auch einfach wirklich schwierig ist, hier zu leben und Kunst zu machen?
Ich versuche mal aus der Immobilienperspektive zu antworten. London und Berlin liegen noch meilenweit auseinander, was Mieten angeht, Gewerbemieten angeht. Natürlich ist Berlin teurer geworden, das ist völlig klar. Ich bin im Jahre 2002 nach Berlin gekommen und damals war das ein Mekka. Und es war einfach ganz wunderbar, was Preise anging, was Möglichkeiten und Raum anging. Das hat sich geändert. Mhm. Ich glaube, da muss die Stadt auch nachsteuern und Flächen zur Verfügung stellen, Wohnungen bauen und den Menschen auch eine Perspektive geben. Und ja, es wird auch noch teurer werden. Ich hoffe aber, dass Unternehmen ihren Beitrag leisten, um da den Menschen auch eine Perspektive zu geben.
Ich glaube, die Stadt ist gar nicht so teuer, wie es den Anschein hat. Die Gehälter sind nur im Verhältnis zu gering. Und ich glaube, wenn wir wirklich diese Stadt weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir dafür auch Geld. So blöd wie das ist. Nun glaube ich einfach an die Wandlungsfähigkeit dieser Stadt und an den Ideenreichtum der Berlinerinnen. Und ich muss immer wieder feststellen, wenn man sich das anguckt, ich lebe schon 50 Jahre in dieser Stadt und was alles schon hip war und was alles schon nicht mehr hip ist in dieser kurzen Lebensspanne. Und wenn man sich anguckt, wie das schon in der Vergangenheit war, die Stadt wird sich immer weiterentwickeln und sie ist immer noch eine der preiswertesten Städte dieses Landes. Mhm. Punkt.
Michael, ich habe es gesagt, ihr habt auch ein Museum, darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen sprechen. Inwieweit unterscheidet sich das Museum von so einem klassischen Museum, sage ich mal?
Also das Museum ist selbstverständlich ein Museum und es hat auch wechselnde Ausstellungen und es hat auch einen Arbeitsraum, wo kleinere Ausstellungen gezeigt werden. Aber das Museum ist sehr, sehr viel mehr. Das Museum ist im Grunde genommen ein Baustein einer Strategie, für die Stiftung steht. Wir haben, und darüber hast du ja bereits gesprochen, wir haben die sogenannten One Walls oder Community Walls. Mhm. 50 Stück oder weit über 50 Stück haben wir mittlerweile in Berlin hergerichtet oder mit Künstlern gemeinsam geschaffen. Wir haben eine Bibliothek, die Martha Cooper Library. Martha Cooper war die Nestorin der im Grunde genommen der Fotografie im Bereich der Street Art. Wir haben verschiedene Programme, die wir unter anderem mit der Komischen Oper machen, um in der Quartiersarbeit voranzugehen. Und wir haben ein Vermittlungsprogramm und ein Programm, das nennt sich Outreach, um auf Jugendliche im Quartier zuzugehen. Mhm. Das heißt, dieses Museum, welches gesellschaftliche Themen artikuliert, ist immer gleich auch in die Arbeit im Quartier eingebunden. Und das ist für uns der Unterschied, der es dann ausmacht.
Mhm, ja. So ein Perpetuum mobile quasi.
Im Grunde genommen ja. Themen gibt es genug. Gentrifizierung ist ein Thema. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Was passiert im Bereich der Digitalisierung? Und das versuchen wir gemeinsam mit den Künstlern aufzugreifen, zu artikulieren und eben keine Antworten zu geben. Wir wollen einfach nur die Frage formulieren, damit junge Leute die Antwort sich selber geben können. Denn keiner kennt die Antwort, wo es hingeht. Aber wir können es zumindest artikulieren und dafür haben wir eine Menge Künstler, die uns dabei unterstützen.
Es macht ganz viel Spaß, euch beiden zuzuhören. Vor allen Dingen sind das wirklich zwei Gäste gerade, die Idealisten sind. So kommt es zumindest gerade rüber. Woher kommt das? Also warum habt ihr euch genau dem verschrieben, der Diversität der Kunst in der Stadt, in Berlin? Woher kommt das? Wo hat das seinen Ursprung?
Ich glaube da einfach dran. Mhm. Mein ganzes Leben ist davon bestimmt. Und Opa ist das auch schon immer, wenn man sich anguckt, wie viele Nationen zusammen musizieren bei uns auf der Bühne. Wenn man sich anguckt, wie bunt das Publikum ist und wenn man den Menschen dieser Stadt was zurückgeben kann und das eben im Bereich der Kunst und Kultur, dann ist das, glaube ich, ein großes Geschenk. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem Bereich arbeiten darf und auch sehr froh, dass ich einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, das vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiter zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube tatsächlich daran, dass gerade in einer Gesellschaft, die so bunt ist, Kultur so ein Kit sein kann. Ob das nun die Kunst ist und die Street Art, ob es die Musik ist, das Theater ist, Ausstellungen insgesamt. Ich glaube einfach auch letztendlich auch die Partys. Mhm. Die bringen ja auch Leute aus den unterschiedlichsten Schichten zusammen und die feiern miteinander. Was macht das mit den Menschen, wenn die das tun? Also die sind ja nicht nur am nächsten Tag kaputt, sondern die haben ja auch was gemeinsam erlebt miteinander. Und wo kann man das in so einer großen Vielfalt wie in dieser Stadt? Ich finde es einfach geil.
Ja.
Entschuldigung, ich finde es einfach großartig.
Du kannst auch geil sagen. Gleiche Frage an dich, Michael. Woher kommt der Idealismus?
Naja, ich glaube, wenn ich für mich persönlich spreche, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Ich konnte in diesem Staat studieren, dafür habe ich nicht viel bezahlt. Ich bin nach England gegangen, musste dafür dann mein Studium bezahlen. und bin in die Branche gekommen, im Grunde genommen immer, weil ich mich mit sozialen Fragen auseinandergesetzt habe. Was brauchen die Menschen, um in einer Gesellschaft anzukommen, daran teilzunehmen und auch eine Perspektive zu entwickeln? Das ist neben einer sozialen Frage selbstverständlich auch eine ökonomische Frage. Wenn man aber dann in die Quartiere der großen Kommunalen geht, trifft man Leute, die haben in ihrem Leben nicht so viel Glück gehabt. Mhm. Und wenn man es dann schafft, einen Transmissionsriemen zu etablieren, das ist in unserem Fall das Museum, über Street Art junge Leute ansprechen kann, die verstehen, was in dieser Gesellschaft passiert, die dann sich selbst ermächtigen und an dem Diskurs teilnehmen, sind sie auf dem Weg in diese Gesellschaft. Mhm. Und wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, irgendjemanden zu verlieren auf dieser Strecke. Mhm. Und das ist eine so wunderbare und einfache Art. Und wenn wir ehrlich sind, wir gehen ja auch in die Komische Oper, wir unterstützen dort die pädagogischen Programme als Stiftung. Und die Kids in der Komischen Oper mit ihren Eltern ist ein Erweckungserlebnis. Mhm. Ja, da sitzen Kinder, die waren noch nie da. Die Eltern waren noch nie in einem Opernhaus. Sehen ihre Kinder auf der Bühne oder sehen ein Stück. Die wachsen. Mhm. Und das ist doch im Grunde genommen noch besser als ein Gehalt, oder?
Vor allem hat man auch wirklich das Gefühl, schön gesagt, dass es noch nie wichtiger war, Leute nicht auf der Strecke zu lassen. Wenn man es runterbricht, ist jemand von der Hochkultur und von der Urban Street Art hier. Wie schaffen denn die beiden, wenn sie sich verbinden, Synergien? Du hast es gerade schon angeschnitten, aber könnt ihr das nochmal sagen? Wo befruchtet ihr euch vielleicht auch gegenseitig? Man hat jetzt nicht das Gefühl, wenn man euch beiden zuhört, dass es zwei Systeme sind, die völlig parallel existieren.
Ich glaube, der einzige große Unterschied ist, dass die sogenannten Mitarbeitenden in der Hochkultur vielleicht bezahlt oder besser bezahlt werden, mhm, als die Leute in der freien Szene oder im Off-Bereich. Aber die Entwicklungen finden ja an allen möglichen Ecken und Enden statt. Mhm. Und ich glaube, diese Inspirationsquelle und diese Herausforderungen, die braucht jeder Künstler. Und wenn man mit Opernregisseuren redet, die sind entweder unfassbare Kinoenthusiasten oder sie machen wahnsinnig gerne Party oder sie gehen irgendwie gerne in Ausstellungen. Und wenn man mit Künstlerinnen aus anderen Bereichen redet, denen geht das wahrscheinlich ähnlich, dass sie irgendwie auch nicht nur in ihrem eigenen Bereich gucken. Und insofern ist das tatsächlich wirklich immer sehr befruchtend, in einem Umfeld zu leben, wo viele Leute sich mit etwas, mit Kunst beschäftigen und mit Kultur beschäftigen. Also insofern glaube ich, dass sich das gegenseitig sehr befruchtet. Es sind auch getrennte Systeme, klar. Also wir sind ein großer Tanker, wir haben eine feste Struktur. Mhm. Das hat viele Vorteile und viele Nachteile. Aber wir versuchen an vielen Stellen auf wirklich jeden in dieser Stadt zuzugehen und gucken, wo wir Dinge gemeinsam machen können. Mhm. So. Und letztendlich geht es nur gemeinsam. Ob das nun irgendwelche Internetplattformen sind, wie Berlin-Bühnen, wo eben alle Bühnen drauf sind, die wir dann eben als großes Haus eher noch mitentwickeln können, als vielleicht das ein kleines Haus machen kann. Aber wir nehmen die kleinen Häuser mit und sagen, mhm, hier, komm, wir haben was gebaut, das ist auch für euch gut, lasst es uns zusammen machen und dann wird es interessant. Mhm. Also insofern ist das ein Befruchtungsprozess, nicht nur auf der erotischen Ebene.
Was man manchmal aus KünstlerInnenkreisen hört, ist, dass es manchmal in Berlin nicht schnell genug vorangeht, dass Projekte nicht schnell genug umgesetzt werden. Ist es etwas, was Sie teilen, diesen Eindruck?
Im Verhältnis zu was? Ich glaube, im Verhältnis zu New York stimmt das bestimmt. Mhm. Im Verhältnis zu München, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Bereiche. Es gibt Bereiche, in denen ganz schnell was passiert und andere, in denen es nicht so schnell ist. Ich kann das schwer beantworten. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht mein Painpoint.
Also wenn wir über das Bauen reden, ja. Mhm. Das tun wir hier aber nicht. Wir reden hier über Kunst.
Ja.
Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell diese Kunstszene hier in Berlin ist. Sie ist international, sie ist jung, sie ist dynamisch. Und wenn sie eine Idee hat, setzt sie diese Dinge durchaus auch um. Es ist wahrscheinlich nicht wie in Amerika, dass ein Business Case sofort dahinter steht. Mhm. Das ist, glaube ich, anders. Aber die Geschwindigkeit im Verhältnis zu anderen Städten in der Bundesrepublik Deutschland ist außerordentlich hoch. Und mhm, das macht die Kulturszene, das war ja eine der Fragen am Anfang,
ja,
so interessant in Berlin. Dynamik.
Dann gebe ich trotzdem mal die Frage an euch beide weiter. Einfach, gibt's irgendwo noch Punkte, wo er sagt, da könnte besser gehandelt werden, bezogen auf die Kunstszene?
Am Ende des Tages wahrscheinlich unendlich viele. Also eine Sache, die ich glaube, die auf jeden Fall besser sein könnte, ist, dass mehr Kunst- und Musikunterricht in den Schulen stattfindet. Mhm. Ich glaube, dass diese Ausfallquoten, die wir gerade in diesen Bereichen haben, in der Bildung nicht ausgeglichen werden können, wenn die Leute dann älter geworden sind. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich am allerwichtigsten finde. Also wenn junge Menschen an diese Themen nicht herangetragen werden, dann wird es schwer sein, sie später wieder zu motivieren. Mhm. Und deswegen glaube ich, für mich wäre das Wichtigste, tatsächlich in die Bildung zu investieren.
Gleiche Frage?
Schwierige Antwort. Ich würde mir wünschen für die Kunst, dass sie noch mehr Wertschätzung erfährt. Und ich würde mir wünschen, dass die Brücke in die freie Wirtschaft kürzer wäre. Mhm. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Die GEWOBAG, die Stiftung, macht Wände und stellt den Künstlern diese Wände zur Verfügung. Das würde ich mir von ganz vielen anderen Unternehmen ebenso wünschen, um den Künstlern zum einen natürlich die Möglichkeit geben, sich auszudrücken und zum anderen den Künstlern die Möglichkeit zu geben, auch ein Stück ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich glaube, dass in der Stadtentwicklung und in der Stadtentwicklungspolitik für diese Menschen Platz ist. Und in diesen Diskurs sollten sie unbedingt hineingenommen werden. Mhm. Das wäre mein Wunsch. Ob es dann kommt, das wird die Zukunft weisen. Aber ich denke, das ist ein Punkt, an dem man ansetzen kann und den wir weiter verfolgen sollten.
Dann kommen wir so allmählich Richtung Ende. Und ich würde euch mal bitten, so eine Cross-Antwort zu geben. Also frage ich dich, der aus der Hochkultur kommt, was denn so ein Highlight für dich war, was Street Art angeht, und dich, was so ein Highlight an Hochkultur angeht. Vielleicht fangen wir mit dir an, Michael.
Ein Highlight im Bereich der Hochkultur ist, und das wird jetzt kaum verwundern, ich war jetzt vor einigen Tagen im Berliner Ensemble, habe mir ja das Stück Sarah angeschaut. Das war für mich großartig. Das ist jetzt nicht Hochkultur im Sinne von deutsche Oper oder komische Oper, aber das hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht. Ich gehe also regelmäßig sehr, sehr gerne ins Theater und sowohl in Potsdam als auch in Berlin. Und das ist etwas, was mich auch ein Stück weit erfüllt und Perspektive gibt.
Großartig im Berliner Ensemble ist auch die Drei-Groschen-Oper, weil sie da auch einfach uraufgeführt wurde.
Ja.
Ist, ich gebe die Frage an dich weiter, was Street Art angeht.
Ich überlege gerade, also ich meine, jetzt klingt ein bisschen blöd, aber ich auf meinem Heimweg fahre ich immer an der Potsdamer Straße vorbei, in so einer Nebenstraße. Da ist tatsächlich eine von diesen bemalten Wänden, in so einem wirklich tristen Backsteingebäude ist dann was aufgemalt, wo man nicht weiß, ist das gemalt oder ist das Teil der Architektur. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr mag. Aber es ist echt schwer, jetzt das Ding rauszusuchen. Ich glaube, es war letztes Jahr, gab es ein Haus, das abgerissen werden sollte, wo sich Künstler zusammengetan haben und dieses ganze Haus von innen und außen bemalt haben. Das war an der Seitenstraße vom Kudamm. Ich überlege jetzt gerade die Adresse. Das war zum Beispiel so ein Ding, wo ich dachte, was für eine großartige Kombination. Man stellt ein Gebäude zur Verfügung, von dem alle wissen, das wird nicht mehr lange existieren, und gibt Künstlerinnen die Möglichkeit, sich da auszudrücken. Und die Schlangen haben nicht abgenommen. Also man musste wirklich irgendwie irgendwann Stopp sagen, weil es tatsächlich abgerissen wurde. Ja. Solche Projekte finde ich einfach großartig. Diese Zwischennutzung, wie man das so nennt, zu machen und letztendlich auch alles, wo Theater an Orten stattfindet, die man nicht erwartet. Und also auch eines meiner Highlights jedes Jahr ist der Rundgang der UdK, wo wo man 3 Tage lang durch dieses UdK-Gebäude läuft und einfach guckt, was angehende Künstlerinnen oder schon seiende Künstlerinnen, studierende Künstlerinnen alles fabrizieren. Das ist für mich auch immer wieder ein Highlight und auch eine große Inspirationsquelle. Also ich glaube, der Abend wird lang, wenn wir das alles machen.
Dann lass nochmal sagen, dass jemand, der von München nach Berlin zieht und jetzt, sagen wir mal, wenn man das eine Corona-Krasse Jahr abzieht, 2 Jahre hier wirklich mit offenen Augen durch die Stadt gegangen ist, versucht hat, jegliches Kulturangebot anzunehmen, die Murals sich anschaut und es einfach nicht kennt und das so großartig findet und so eine Liebe an Berlin einfach findet, weil all das da ist, dann liegt es auch an Menschen wie euch beiden. Insofern vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Dito.
So, das war die Folge 11 im Kiez und Schnauze Podcast. Es geht dann mit der 12. Folge weiter, die zeitgleich auch die letzte Folge in dieser Staffel sein wird. Wir gehen in den Dialog mit der Berliner Jugend. Wir sprechen mit ihnen über ihre Wünsche und Ängste darüber, mit welchen Vorurteilen über die Jugend von heute aufgeräumt werden muss, wie jugendliches Engagement aussieht, mit welcher Herausforderung sich die Generation Z beschäftigen muss und darüber, wie sich Jugendliche ihre Zukunft in Berlin vorstellen. Das machen wir im Dialog mit der Jugend und zwar mit zwei Betroffenen, mit der 18-jährigen Fairuz Humsi und dem 16-jährigen Luis von Rado. Fairuz ist 18 Jahre alt, aus Berlin-Kreuzberg, ist im Rahmen ihres FJBs derzeit Projektassistent im Team der TINCON, einer Konferenz für digitale Jugendkultur. Und dann haben wir eben noch den 16-jährigen Luis von Rando. Er ist Sprecher von Fridays for Future in Berlin. Das alles in der 12. Folge. Ich habe es gesagt. Und wenn ihr vorab aber noch irgendwelche Anmerkungen habt, Wünsche, Feedback, immer gerne her damit. info@wir.berlin. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.